ARD. Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Wir fangen gleich mal mit dem Glücklichsein an. Heute ist der Weltglücksreport erschienen und wieder hat Finnland auf Platz 1 geschafft. Deutschland belegt Platz 22, immerhin. Aber wir in Hamburg scheinen auch ganz guter Dinge zu sein, wenn man Martin aus Dulsberg so hört.
Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich liebe das Miteinander mit den Menschen, die man kennt, und die zentrale Lage.
Genau, wer sagt denn, dass man immer nur in Ottensen oder Eppendorf happy ist? Jania zum Beispiel, die schwört auf Hamm.
In meinem Stadtteil gibt es ganz viel für die Kinder und diesen Park liebe ich. Hammerpark.
Und Carola und Peter sind in Borgfelde glücklich, weil sie viel Grün haben und trotzdem die Nähe zur Innenstadt.
Und es ist eine friedliche Gegend. Wir fühlen uns hier sehr wohl.
Und mit meiner Frau bin ich ja sowieso zufrieden.
Glücklich sind auch die HSV-Frauen heute. Sie spielen tatsächlich vor ausverkaufter Rekordkulisse von 57.000 Zuschauern am Sonntag. Das gab's noch nie. Was die HSV-Erin so interessant macht, darüber sprechen wir gleich. Dann geht's heute bei uns um ein großes städtisches Unternehmen, das jetzt unter Erklärungsdruck steht. Und die Reederei Hapag-Lloyd hat das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Inwiefern die Stadt Hamburg davon profitiert, erzählen wir euch jetzt. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute den 20. März.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das ist doch mal eine gute Nachricht für Hamburg. Auf knapp 200 Millionen Euro kann die Stadt hoffen. Eine Dividende aus ihrer Beteiligung an Hapag-Lloyd. Die Hamburger Containerreederei hat im vergangenen Jahr nämlich einen Milliardengewinn eingefahren. Dietrich Lehmann, wie hat sie das geschafft?
Also die Geschäfte sind tatsächlich ein bisschen besser gelaufen, als das der Vorstandschef Rolf Haben Jansen noch vor einem Jahr prognostizieren wollte. Da war man noch vorsichtig, gesagt, es gibt viele Unsicherheiten. Wie entwickelt sich die Welt? Wir entwickeln sich auch die Transportkosten. Damals war ja gerade neu, dass der Umweg um Südafrika genommen werden musste, weil es im Roten Meer nicht mehr sicher ist, weil dort Houthi-Rebellen regelmäßig Handelsschiffe beschießen. Also das war eine sehr unsichere Lage. Da war man vorsichtig in der Prognose. Der Gewinn ist tatsächlich etwas niedriger als im Jahr 2023, aber 2,4 Milliarden Euro unter dem Strich, das kann sich doch ordentlich sehen lassen, ist das drittbeste Ergebnis in der Geschichte von Hapag-Lloyd.
Was heißt denn das für den Hamburger Hafen? Profitiert er auch davon?
Also der Hamburger Hafen hat im vergangenen Jahr ein Stück weit profitiert. Da hat Hapag-Lloyd ordentlich Ladung hingebracht. Die Stadt Hamburg profitiert natürlich. Hamburg hat knapp 14% Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd, hat das ja mal gekauft, damit die Reederei nicht wegwandert von Hamburg. Und das macht sich mittlerweile bezahlt, also da bekommt man, du hast es erwähnt, knapp 200 Millionen Euro alleine an Dividende. Dazu kommen natürlich noch Einnahmen aus Steuern, weil hier Leute arbeiten, hier beschäftigt sind. Aber perspektivisch wird das ein bisschen weniger für Hamburg werden, weil Hamburg als Hafen von Hapag-Lloyd in diesem Jahr und in den kommenden Jahren wahrscheinlich weniger angelaufen wird, weil man an einer neuen Allianz mit der Reederei Maersk ist und sich dann auf große Häfen, und Hamburg zählt nicht zu den großen Umschlagshäfen, konzentrieren will. Hamburg wird dann eher ein Stück weit runtergehen vom Umschlag.
Was macht denn die Reederei jetzt mit den Gewinnen? Investieren in neue Schiffe?
In neue Schiffe, ja. Also das Bestellbuch bei Hapag-Lloyd ist so voll, wie es eigentlich noch nie war. Also Da sind wirklich Milliardenaufträge für Schiffe vergeben worden. Man investiert auch viel in eigene Container. Und Hapag-Lloyd hat sich ja in den vergangenen Jahren sehr rasant entwickelt, wenn es darum ging, noch zusätzlich ein eigenes Terminalgeschäft aufzubauen. Also man hat weltweit Hafenbeteiligung aufgekauft, baut auch zum Beispiel in der Damietta im Mittelmeer einen eigenen Hafen mit, der soll Ende des Jahres in Betrieb gehen. Also da investiert man ordentlich und da will Hapag-Lloyd auch noch weiter wachsen.
Du hast ja gerade schon die Houthi-Rebellen angesprochen im Roten Meer. Wann schickt Hapag-Lloyd dann da wieder Schiffe durch?
Da ist man ganz vorsichtig bei der Reederei. Also es gibt natürlich Pläne in den Schubladen, wo man sich das mal überlegt hat, wie reagieren wir, wenn es dort wieder sicher ist. Und als ich heute Rolf Haben Jansen darauf angesprochen habe, wann ist es denn soweit, da sagt er so, kann ich nichts zu sagen. Hättest du mich vor 2 Wochen gefragt, dann wäre ich da deutlich optimistischer gewesen. Im Moment sieht das wirklich sehr unsicher aus. Die Amerikaner haben am Wochenende angefangen, dort unten zu bombardieren. Die Houthis wehren sich dagegen. Also das ist eine sehr labile Lage. Man weiß es nicht so genau, wie das da vorangeht. Wenn es dann mal soweit ist, sagt Hapag-Lloyd, dann werden wir auch nicht sofort alle Schiffe umrouten, weil man muss sich vorstellen, auf den alten Routen sind noch vielleicht hab der guten Hoffnung um Südafrika unterwegs. Die neuen, die irgendwo in Asien losfahren Richtung Europa, die schickt man dann durch den Suezkanal und dann kommen die vielleicht gleichzeitig in Europa an und dann sind die Häfen völlig überlastet. Also deswegen wird es so eine schrittweise Umstellung der Routen wieder geben, aber der Zeitpunkt ist noch unklar.
Ja, noch wissen wir ja nicht, mit wem die SPD in Hamburg eine neue Koalition bilden wird. Fest steht aber, dass es viele Projekte geben wird, die die Stadt finanzieren muss. Da kommen die 200 Millionen Dividende aus der Beteiligung ja gerade recht. Dankeschön, Dietrich. Stellt euch vor, ihr gründet ein Unternehmen und das hat praktisch die gleiche Telefonnummer und die gleiche Anschrift wie das Unternehmen, für das ihr bisher gearbeitet habt. Und dann verdient ihr euer Geld mit Kunden, die gar nicht wissen, dass sie eure Kunden sind. Klingt schräg, oder? Mein Kollege Jörn Strehler-Pohl hat genauso eine Geschichte jetzt recherchiert. Um welches Unternehmen handelt es sich?
Es handelt sich um das Hygienische Versorgungszentrum, kurz HVZ nennt sich das. Und bevor ich mit der Recherche begonnen habe, kannte ich dieses Unternehmen natürlich auch nicht. Und gegründet wurde es von einem ehemaligen ärztlichen Direktor des Hygieneinstituts. Das Hygiene- und Umweltinstitut, das ist das große Landeslabor der Stadt Hamburg, ein großes öffentliches Unternehmen. Und kurz zusammengefasst war der Unternehmenszweck dieser GmbH die Beratung von Unternehmen und Institutionen beim Thema Hygiene und die Vermittlung und Vergabe von Laborleistungen, jedenfalls offiziell. Nach meinen Recherchen hat sich dann aber ein etwas anderes Bild ergeben. Dieses Unternehmen hat Rechnungen über Laborleistungen geschrieben. Die Kunden, mit denen ich gesprochen habe, du hattest das eben schon gesagt, die fielen aber aus allen Wolken. Die dachten, sie hätten eine Laboruntersuchung direkt beim Hygieneinstitut in Auftrag gegeben. Es scheint also so zu sein, dass sich diese GmbH da irgendwie dazwischen geschaltet hat. Sie war ja eben auch in den gleichen Räumlichkeiten wie das Hygieneinstitut.
Kannst du mir mal ein Beispiel nennen, wie diese GmbH, dieses Privatunternehmen, gearbeitet hat?
Das kann man ganz gut deutlich machen am Beispiel des Kirchenkreises Hamburg-West-Südholstein. Das ist eine sehr große Institution mit vielen Kitas und anderen sozialen Einrichtungen und die müssen regelmäßig ihr Leitungswasser auf Legionellen beproben lassen. Das ist ein gesetzlich verpflichtender Test. Und diesen Auftrag haben sie eine Rahmenvereinbarung mit dem Hygieneinstitut, also mit dem Hamburger Landeslabor getroffen. Und den fiel erst auf meine Nachfrage dann tatsächlich auch auf, die Rechnungen kommen ja gar nicht vom Hygieneinstitut, sondern vom Hygienischen Versorgungszentrum. Das fällt eben nicht auf, wenn es die gleiche Anschrift hat und praktisch die gleiche Telefonnummer. Und wenn du mich fragst, wie hat diese Privatfirma denn tatsächlich gearbeitet, kann ich dir nur sagen, so richtig genau weiß ich das nicht, weil der Geschäftsführer, den habe ich mehrmals angefragt, aber der wollte nicht mit mir reden. Die Umweltbehörde, die zuständige Umweltbehörde sagt zusammengefasst, das ist alles in Ordnung, was da gelaufen ist. Aber was aus meiner Sicht zumindest klar ist, dass es für die Kunden sehr, sehr intransparent war und dass HVZ, diese Privatfirma, seine Proben offenbar im Hygieneinstitut hat machen lassen. Also ein ehemaliger hochrangiger Beschäftigter gründet eine Privatfirma, nutzt das Landeslabor für die Laborleistungen und verdient damit Geld.
Und wie viel Geld?
Laut öffentlich einsehbarer Geschäftsberichte sind das schätzungsweise Hunderttausende Euro Umsatz. Und da ist natürlich wirklich die Frage, woher kommt das Geld? Die Kunden haben offenbar keine überhöhten Preise bezahlt. Das sagte mir jedenfalls der Kirchenkreis, mit dem ich zu tun hatte. Deshalb die Frage, waren das Geschäfte möglicherweise zum Nachteil des Hygieneinstituts? Und da kann ich auch nur sagen, auch das weiß ich nicht. Es gibt oder es gab einen Vertrag zwischen der Privatfirma des ehemaligen ärztlichen Direktors und dem Hygieneinstitut, aber der ist eben auch noch weitgehend geschwärzt. Wir wissen also nicht, was die Kondition war, die untereinander ausgehandelt haben. Diesen Vertrag hat übrigens der linken Abgeordnete David Stob eingefordert, der auch schon seit Wochen an diesem Thema dran ist und kleine Anfragen an den Senat stellt, auf die er auch relativ schmale Antworten nur bekommt.
Wusste das Hygieneinstitut überhaupt davon, von diesen Vorgängen?
Ja, es gab ja einen Vertrag zwischen Hygieneinstitut und dieser Privatfirma des ehemaligen ärztlichen Direktors und auch die Umweltbehörde wusste davon, zumindest spätestens seitdem eben der linke Abgeordnete David Stubb diese Anfragen gestellt hat. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie es weitergeht. Und ich vermute mal, dass es jetzt weiteren Anfragen von Parlamentariern geben wird. Und ich vermute mal, dass da auch noch viel Recherchestoff drin ist und dass wir selbstverständlich dranbleiben werden.
Dankeschön, Jörn. Und ein Video zu dieser Geschichte findet ihr in der NDR Hamburg App. In 3 Tagen ist es soweit. Dann treffen die Fußballerinnen des HSV und SV Werder Bremen aufeinander. Im DFB-Pokal-Halbfinale im Hamburger Volkspark. Und egal wie das Spiel ausgeht, die HSV-Frauen haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Denn noch nie zuvor haben sie vor so vielen Fans gespielt. 57.000 Zuschauer kommen. Janine Legrand, die freuen sich jetzt richtig, ne?
Die freuen sich richtig. Die HSVerinnen sind alle gespannt und voller Vorfreude und sagen selber, sie können eigentlich nur gewinnen. Wie zum Beispiel Christine Meyer.
Ja, wir sind alle begeistert, wie viele Fans uns unterstützen werden. Die Tickets waren ja auch super schnell ausverkauft. Der Andrang war hoch und das ist einfach schön, so mitzuerleben.
Wie erklärst du dir denn dieses gigantische Interesse an den HSV-Frauen?
Da kommt einiges zusammen. Es ist an einem Sonntag, es ist Wochenende, die Länderspielpause, die Männer spielen nicht, dann ist es ein Nordderby. Ich glaube, alles, was Fußball gerne guckt und den Fußball liebt, kommt diesen Sonntag hier ins Volksparkstadion.
Was schätzen die Fans denn so besonders an den HSV-Frauen?
Naja, ich habe ja schon einige Spiele von den HSV-Frauen gesehen und wenn man die Fans fragt, da kommt immer wieder die gleiche Antwort und zwar, das ist noch ehrlicher Fußball. Die Fans mögen es einfach, dass dort geht es um den Fußball, dort geht es weniger um Allüren, dort geht es weniger um Nebenbeigeplänkel, sondern es geht um den Fußball.
Was zeichnet die im Spiel denn so besonders aus?
Im Spiel möchte ich jetzt unbedingt gar nicht sagen. Ich glaube, das Team der HSVerin, das zeichnet sie besonders aus. Du hast 16-jährige Spielerin, du hast Mitte 20-jährige Spielerin, wie gerade Christine Meyer. Oder du hast auch schon 30-jährige Spielerin und sie sind aber ein Team und da unterstützt die Ältere, die Jüngere. Es ist einfach ein Team und der Teamgedanke steht dort ganz hoch und auch außerhalb des Platzes. Sie unternehmen in ihrer Freizeit sehr viel miteinander.
Ah.
Und wenn du auch im Training zusiehst, die 16-Jährige, vielleicht noch etwas schüchtern, die wird aber mitgenommen und vollkommen akzeptiert.
Also stärker noch als bei den Männern, würdest du sagen?
Ich glaube ja.
Und gucken sich mehr Männer oder mehr Frauen das Spiel an?
Gemischt. Das ist sehr gemischt, das Publikum. Da ist alles, da ist der ältere Herr, der jüngere Mann, alles mit dabei. Ältere Frauen, jüngere Frauen, junge Pärchen, junge Familien, Kinder, Jugendliche, alles. Das ist wirklich wild. Bunt gemischt.
Also jetzt finde ich es doch schade, dass ich keine Karte dafür habe am Sonntag. Ja, danke Janine. Also die HSV-Frauen spielen am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr und einen Bericht über das Spiel findet ihr dann in der NDR Hamburg-App. Und zum Schluss haben wir noch einen Tipp für euch. Geht nie durch die anmeldefreie Zone am Flughafen, wenn ihr 19 Kilo Marihuana dabei habt. Mit dieser Menge Rauschgift ist heute ein Mann am Airport Hamburg festgenommen worden. Laut Zoll hatte er die Drogen in einem Koffer dabei und ja, dachte, das ginge so durch. Die Drogen haben einen Schwarzmarktwert von rund 100.000 Euro. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren. Und seit heute Nachmittag sprudelt die Alsterfontäne wieder auf der Binnenalster. Ja, 50 Meter hoch schießt das Wasser, haben auch einige zugeguckt vom Ufer, als die Fontäne eingeschaltet wurde.
Großartig, wahnsinnig viel Druck hinter, aber ich finde, es gehört zu Hamburg wie der Michel oder der Hafen.
Ist ein Aushängeschild, ne? Das macht Hamburg aus, die schönste Stadt der Welt, klare Nummer.
Begeisterung also, mit Einschränkung.
Es nervt nur, wenn nachher Wind ist und das alles rüberspratzt.
Ab welcher Windstärke kann das passieren? Haben wir den Elektriker gefragt, der die Alsterfontäne wie kein zweiter kennt.
Ja, ich würde schon sagen, so ab 4, 4,5, 5 bevor wird es spannend. Ne? Dann wird man schon meistens, und wir haben ja Westwind, dann trifft es die Leute auf dem Ballindamm zuerst.
Aber heute nicht. Heute ist es ja windstill. Also viel Spaß euch heute an der Alster oder wo auch immer es euch hin verschlägt in Hamburg. Alle Infos nochmal zum Nachlesen findet ihr in der NDR Hamburg App. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.